Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts. Heute wieder mal mit einer Kollegin. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben ja viele Hiring Manager oder Unternehmer, aber so richtig mit jemandem, der aus dem HR-Bereich kommt, die Abgründe kennt, die offensichtlichen und nicht offensichtlichen Themen kennt und auch immer mal auf dem Spektrum hin und her spaziert und sagt, hey, eigentlich kann man was Cooles machen, aber aktuell muss man es vielleicht auch nicht. Und die auch die Wahrheit sagt, ist heute mein Gast. Ich war bei ihrem Podcast schon zu Gast vor ein paar Wochen, hat unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr, sehr ehrlich und war auch hier und da mal die rhetorische Keule in Richtung Wannabe HR. Das hat mir persönlich dann natürlich doppelt Spaß gemacht, weil wir einfach mal die Dinge angesprochen haben, die gerne gemacht werden oder wo wir wissen, das ist eine Mogelpackung, macht man halt aus Marketingzwecken. Deshalb bin ich froh, dass sie heute da ist. Und sie hat einen sehr bewegten Lebenslauf, hat mal in Konzernen gearbeitet, hat sie auch sehr, sehr gerne gemacht und hat für sich festgestellt, nee, ich will eigentlich was Neues machen und hatte heute ihren eigenen Podcast. Wir haben uns zufällig kennengelernt bei Threads, war das, glaube ich. Nachdem Threads paar Tage alt war, kommt man so ins Gespräch und denkt sich so, ey, ich habe einen Podcast, du hast einen Podcast, lass mal reden. Macht sie mit einem Partner zusammen, die ihr wahrscheinlich auch alle von LinkedIn kennt, und haben den Podcast People Culture gegründet. Finde ich total cool. Es geht um Menschen, es geht um Zusammenarbeit, es geht um Arbeitskultur. Heute bei mir zu Gast Svenja Bayer von Podcast People Culture. Hi.
Hi, Tolga, danke schön. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, weil du hast schon so viel zu mir selber gesagt, dass ich gar nicht mehr viel ergänzen kann.
Dann fangen wir
Cool.
doch mal vorne an. Woher kommst du? Wie alt bist du?
Genau, ich komme aus Kassel, also die Mitte Deutschlands, immer gut für Reisen. Von hier aus kommt man überall gut hin. Und ja, wie alt bin ich? Man spricht ja eigentlich nicht drüber, aber ich stehe dazu. Ich bin 33 und ja, stehe quasi mitten im Leben. Wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet vor unserem eigentlichen Aufnahmegespräch. Ich bin schwanger, also auch da kommt ein neuer Lebensabschnitt, weil ich denke immer, wenn schon, denn schon, dann halt auch so richtig Veränderungen, ne?
Ja, jetzt würden ja einige Unternehmer sagen, ja, typisches Alter, ich stelle keine Frau ein in diesem Alter, die werden ja alle schwanger, aber so ist das Leben, liebe Männer und liebe Frauen. Familie gründen ist nun mal viel wichtiger als das, was wir jeden Tag bei der Arbeit im Büro machen. Wenn es nicht gerade Weltfrieden und Hungerlösung ist, dann gibt es relativ wenig, auf das man Rücksicht nehmen sollte. Du bist eine richtige HR-Freak, also so richtig deep in der HR-Welt drin. Bist jetzt nicht eine von denen, die so sich auf irgendwelchen Events den neonfarbenen Blazer anziehen und Fotos schießen, sondern du hast richtig Ahnung davon. Ich meine, gut, auf Events kann man ja, ne, muss man halt auch gehen, aber
Ja.
du hast richtig krass Ahnung von der Geschichte. Du hast Wirtschaftsrecht studiert, ja, also du kennst viele Hintergründe, die man sowieso mitbringen müsste. Wir reden bei HR ja oft nur über Recruiting und Branding. Es gibt aber halt auch Arbeitsrecht und es gibt halt auch die nicht angenehmen Themen in der HR-Welt. Und du warst lange, lange bei Konzernen. Über 10 Jahre hast du bei großen Unternehmen gearbeitet. Was war cool an einem Konzern? Und was ist so eine Sache, wo du sagst, das muss sich lange, lange schon geändert haben. So geht das nicht mehr weiter.
Ja, genau, du hast es gesagt. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil das ist eigentlich schon der erste Punkt, wo ich sage, das ist was, was eigentlich heute anders laufen müsste und das geht nicht so weiter. Mein Ausbildungshintergrund, ne? Also ich habe mich ja fürs Studium entschieden, habe Schwerpunkt auf Arbeitsrecht gelegt und muss sagen, es ist sicherlich in vielen Punkten hilfreich gewesen. Aber letztendlich würde ich heute sogar sagen, das ist ein Thema, was man vielleicht auch gerne an einen externen Anwalt abgeben könnte und da muss es vielleicht gar nicht unbedingt das eigene Know-how im Unternehmen sein. Klar, es hilft, wenn du rechtliche Fälle selber einschätzen kannst und kannst dich danach vielleicht nochmal mit einem Anwalt besprechen oder auch vor Gericht ist es natürlich immer hilfreich. Ja, oder du brauchst ja da auch wirklich einen Anwalt. Das heißt, das konnte ich selber nicht machen. Und ja, ich muss sagen, ich habe das sehr genossen am Anfang, direkt im Konzern einzusteigen in den Beruf, weil ich ja direkt vom Studium aus dahin gegangen bin und ehrlich gesagt bis dahin auch gar keine Berührung mit Personalarbeit oder Ähnlichem hatte, sondern ich bin eigentlich durch ein Praktikum reingerutscht und habe aber währenddessen gemerkt, wie cool ich es fand. dort zu arbeiten. Wobei ich sagen muss, ich fand damals auch das Image irgendwie einfach cool. Also Image im Sinne von Arbeitgebervertreter, ich stehe hier für das Unternehmen ein, ich bin auf dieser Seite tätig und weniger die Arbeitnehmerperspektive. Was sich aber im Laufe der Zeit auch ja, ein bisschen mitgewandelt hat, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist aber auch genau die Änderung, die wir heute sehen, wo du auch sagst, ja, was müsste längst anders sein, dass auch die Arbeitgeber mehr die Arbeitnehmerperspektive sehen. Und das hat sich eigentlich bei mir im Laufe der Zeit tatsächlich auch so ergeben. Ich habe im großen Konzern gestartet mit ja, über 20.000 Mitarbeitern, bin dann gewechselt nach meinem Masterstudium auch in den Mittelstand. Das heißt, da hatten wir europaweit 300 Mitarbeiter, weltweit 2.000, also auch nochmal was ganz anderes, muss man sagen.
Auch schon
Wobei ich,
groß, ist ja auch nicht klein, wenn du 2000 Mitarbeiter hast.
ja. Ja, das stimmt. Wobei ich da
Aber
sagen
nicht
muss,
börsennotiert,
nee,
nicht
genau.
in diesen DAX-Netzwerken drin und
Nee.
so weiter. Das macht die Sache, glaube ich, auch ein bisschen einfacher.
Ich weiß gar nicht, ob es die einfacher macht, aber die macht es auf jeden Fall anders, weil du natürlich, ich sag mal, wesentlich weniger von der Konzernzentrale gesteuert wirst, ne? Also das war
Ja.
was, was ich im großen 20.000-Mann-Unternehmen stark gespürt habe, weil ich nicht an der Hauptzentrale tätig war, sondern am Standort. Und da kriegst du halt ganz oft irgendwie Projekte auf den Tisch, wo gesagt wird, hier, das haben wir uns überlegt und ihr setzt das jetzt mal um.
Ja,
Und dann
super.
stehst du da und denkst, okay, ja, dann überlegen wir uns jetzt was und dann legen wir los. Das ist halt im kleineren Unternehmen schon anders gewesen. Weil da kamen die Ideen tatsächlich von uns. Das heißt vom Standort selber, wobei ich da sagen muss, habe ich am Headquarter selber ja auch gearbeitet, in Europa zumindest. Hauptsitz war in den USA. Also es war auch ein amerikanisches Unternehmen, was auch nochmal einen anderen Wind reinbringt, muss man sagen. Vorher war
Ja.
es ein rein deutsches Unternehmen. Also auch da kriegt man nochmal verschiedene Perspektiven. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich das, wo ich sagen würde, habe ich auch vom Wissen einfach profitiert, ne, oder mein Know-how aufgebaut, unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Umgebungen, Mindsets tatsächlich auch. Und ja, wenn du mich fragst, wo muss ich eigentlich noch viel ändern, würde ich sagen, genau da beim Stichwort Mindset. Wie treten Unternehmen auf? Wie ernsthaft verfolgen sie auch das, was sie nach außen so repräsentieren, intern? Also es gibt ja oft irgendwie das schöne Bild nach außen. Und ja, wie kriegt man es eigentlich hin, dass es das, was innen ist, auch wirklich nach außen kommt, ne?
Ich finde das ja immer schlimm, wenn so ein Unternehmen, ich merke das sofort, wenn ein Unternehmen etwas macht, nur um etwas machen zu wollen. Also, in der Pandemie gab es ja sehr viel. Also, was jetzt die KI gerade ist, war in der Pandemie HR. Ja, alle sind sie drauf aufgesprungen. Klar, der Bedarf war da, wir haben alle von zu Hause gearbeitet und Homeoffice ist die Lösung und so weiter und so weiter. Und Kritik hat kaum einer zugelassen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal geschrieben, nee, Homeoffice wird sich nicht durchsetzen. Aber in der breiten Masse wird sich das hybride Modell durchsetzen. Und dann gab es irgendwelche Leute so, kann gar nicht sein, das klappt doch jetzt super. Ich sage, ja, aber jetzt klappt es super, weil jetzt das Environment, das Umfeld halt gerade so ist, wie es ist. Aber das wird sich ja irgendwann
Jetzt
mal
muss.
ändern. Ne? Genau, jetzt muss. Und das ist die einzige echte Lösung, mit der wir uns gerade angefreundet haben. Das war so, die war halt da. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. So, wäre so eine Pandemie vor 10 Jahren passiert, hätten wir es nicht gemacht. Wir hatten die ganzen technologischen Voraussetzungen gar nicht dafür. Dann hätten wir uns was anderes überlegen müssen. Also bei Lösungsfindungen muss man auch mal gucken, in welcher Zeit bin ich, welche Möglichkeiten habe ich. Und Hybrid ist gerade so das Ding, wo ich sage, versprecht den Leuten das doch nicht. Also sagt den Leuten doch nicht remote, wenn es nicht remote ist. Ja, sagt den Leuten, aus dem und dem und dem Grund möchten wir gern, dass ihr ins Büro kommt. Und dann müsst ihr aber auch den Trade-off akzeptieren, dass die sagen, dann komme ich halt nicht. Das gibt es ja auch. So, aber das ist als Arbeitgeber meine Pflicht, das Ganze auch nachvollziehbar zu kommunizieren und zu sagen, zum Beispiel, du warst bei einem Rüstungskonzern, ja, das ist, machen wir uns nichts vor, das ist, du hast Compliance, du hast Geheimhaltung, also sehr, sehr viele sensible Bereiche. So, dann ist das wahrscheinlich nicht so wirklich durchsetzbar mit Homeoffice aufgrund von Datenschutz, von Sicherheit und so weiter. Ich spinne jetzt einfach mal. So, aber da ist es eine gute Lösung und wahrscheinlich in dieser Bubble auch eine tolle Lösung, wenn man sagt, wisst ihr was, für bestimmte Abteilungen oder bestimmte Arbeitsgruppen gibt es die Lösung einer hybriden Arbeitsweise. So, dann ist das auch verständlich für jeden, warum wir das nicht machen können. Also stupide zu sagen, ja, wir sind ein Remote-Unternehmen, das funktioniert nicht. Und ich habe immer schon ein Problem damit gehabt, wenn so, wie du es gerade im Eingang gesagt hattest, da gibt dir einer etwas vor und dann heißt es, mach das mal. Aber du warst ja oder bist ja diejenige, die ja nah an den Menschen, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Und du weißt, du hast ja auch dieses Gefühl für diesen Puls von den Leuten. So, was wollen die denn wirklich gerade? Ist es gerade ein Geldthema? Ist es gerade ein Langeweile-Thema? Ist es gerade ein Entwicklungsthema? Und dann kommt einer und sagt, wir haben eine neue Employer-Branding-Strategie. Ja, super, aber ist gerade keine Not. Lass mich doch lieber was anderes machen. Kam das oft vor, dass du an Dingen gearbeitet hast, wo du gesagt hast, oder wo du vorher schon wusstest, das wird verpuffen oder der Bedarf ist gar nicht da? Ist das so ein Vorurteil, wo man sagt, ja, das machen Konzerne schon sehr häufig?
Ja, ist schwer zu sagen. Also ein Thema fällt mir tatsächlich konkret ein, was so reingeflattert
Ja,
ist,
sehr gut.
wo ich, ja genau, hast den Punkt getroffen. Das war damals Gesundheitsmanagement, einfach weil es so ein Riesenhype war, ne? Also man muss natürlich sagen, es liegt schon lange zurück. Es ist, glaube ich, mittlerweile, ja, weiß ich nicht, 9 Jahre oder 8 Jahre her. Da kam das
Ja,
irgendwie
stimmt.
so fresh auf, sage ich jetzt einfach mal. Und da hatte sich halt der Konzern auch überlegt, okay, wir machen jetzt an jedem Standort einen Lenkungskreis zum Thema Gesundheitsmanagement und
Ein
wir machen da.
Lenkungskreis.
Genau, so hieß das. Ja.
Wow,
Also heute würde
okay.
man wahrscheinlich sagen, man macht irgendwie ein Projektteam oder wie auch immer.
Ja.
Damals hieß es Lenkungskreis. Genau, dann gab es eine Betriebsvereinbarung, die vorgegeben wurde und dann so nach dem Motto, jetzt überlegt euch mal lokal, was ihr damit machen könnt, auch mit konkreten Vorgaben. Und da muss ich sagen, klar, wir haben das gemacht. Wir haben dann auch überlegt, okay, was ist für unseren Standort wichtig? Also es ist ein Fertigungsstandort gewesen. Das heißt, wir haben dann auch viel Fokus auf die Produktion gelegt, haben dann da auch ja, mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet, die typischen Gesundheitstage und sowas auf die Beine gestellt. Aber man hat halt gemerkt, das kam nicht von innen, ne, sondern das war ein Thema, was von außen reingegeben wurde. Und alle Leute haben gedacht, okay, ja, warum ist jetzt bei uns hier Gesundheit auf einmal so wichtig? Also klar,
Warum war es das
Krankenquote ist.
vorher nicht?
Genau, oder warum war es das vorher nicht? Warum machen wir jetzt auf einmal hier so Hauruck-Aktionen mit 3 Gesundheitstagen im Jahr und wir gehen irgendwo auf die Körperwaage mit Fettmessenanteil und Sprunggelenktests und weiß ich, was wir alles gemacht haben. Und das ist aber was, wo ich heute sagen würde, man kann das machen, aber das braucht halt dann, und das ist das, was ich zum Beispiel damals irgendwie gar nicht hatte oder was man gar nicht so sehr beachtet hat, die Unterstützung bei der Veränderung, ne? Also wie bringe ich so ein Thema ins Unternehmen? Ja, eigentlich klassisches Change Management. Was ist eigentlich meine Zielgruppe? Was ist denen ihr Bedürfnis dahinter? Und wie schaffe ich es dann auch solche Projekte reinzubringen, ohne dass alle stutzig da stehen und denken, oh ja, was haben die sich wieder überlegt da oben? Ja.
Ich finde, eines der größten Probleme, das ist so ein deutsches Phänomen, aber innerhalb dieser deutschen Arbeitskultur haben wir noch das Phänomen, dass HR-Themen oft abgeschmettert werden, wenn man sieht, das ist nicht für jeden Menschen machbar. Ich finde das total schlimm. Du machst einen Beitrag über die 4-Tage-Woche, dann kommt einer um die Ecke, ja, mein Bäcker kann das aber nicht. Du machst einen Beitrag über Homeoffice, also gibst wirklich einen Ratschlag, wie es funktionieren kann. Dann kommt einer. Komisch, als ich heute Morgen Brötchen holen wollte, stand ein Zettel da, mein Bäcker ist im Homeoffice. Das klappt ja nicht. Wo ich denke, also wann haben wir diesen Zwang gekriegt, dass wir alles für alle machen müssen? Und beim Gesundheitsthema ist das wirklich so. Dieses Gesundheitsthema hat sich ja über die Jahre in Wellbeing und Mental Health herauskristallisiert, beziehungsweise so da reingemündet. Das finde ich interessant, weil wie du sagst, vor 9 oder 10 Jahren war Gesundheit ein globaler Begriff. So Rückenschule,
Genau.
Fitness, weiß ich nicht, ne, so alles Mögliche. Wir haben über die Gesundheit im Allgemeinen gesprochen. Egal, ob die Leute 20 waren, 30 oder 60 Jahre alt waren, egal, ob die einen Bürojob hatten oder an der Maschine standen. Wir sind davon ausgegangen, jeder braucht es. Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wer braucht es in welcher Intensität und wer braucht welchen Teil von diesem Paket? Und heute machen wir so ein bisschen Wellbeing und Mental Health. Die Themen sind nicht weniger wichtig, ja. Aber es ist immer noch so, das ist für alle gut. Das muss ja für alle Begeisterung schaffen. Ne? Das muss es nicht. Es gibt Menschen, die sind total gesettelt, die sind nicht überarbeitet, die sind auch mündig und mutig genug, den Mund aufzumachen. Die haben auch keine Fitnessprobleme. Ja, die gehen gerne ins Gym, gehen draußen laufen und sagen, hey, ich fühle mich gut, ich muss jetzt kein Problem erschaffen, was ich nicht habe. Und als Arbeitgeber passiert es dann, dass es heißt, ja komisch, wir machen so viel und 70% unserer Leute nutzen das nicht. Das ist wie mit dem Kita-Zuschuss. Ja, du hast zwei Mitarbeiter von 2000, bietest Kita-Zuschuss, aber zwei Mitarbeiter haben Kinder. Und dann sagst du, ja, warum wird denn das nicht angenommen? Ja, Alter, weil ich keine Kinder habe. Also was soll ich damit? Oder der Mobilitätsthema, also immer so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Und jetzt kommen wir zu dem, was du jetzt machst. Ich weiß ja, du hast ganz viele Sachen, hast du ja gesagt, Nicht, dass du dich nicht damit identifizieren konntest, aber du merkst irgendwann, die Reichweite und die Entscheidungsbefugnis endet relativ schnell. Und jetzt hast du gesagt, mit dem lieben Ivan, der leider heute nicht da ist, wir machen einen Podcast und wir sprechen über die Dinge, über die wir sprechen wollen, die gesagt werden müssen. War das so eine Befreiung? Fühlst du dich befreiter? Oder sagst du, ich muss mir erstmal meine Durchschlagskraft aufbauen und ein Bewusstsein für diese Themen schaffen. Wo stehst du da gerade zwischen Konzern früher und ich sag mal maximale Freiheit heute?
Gute Frage. Ich würde sagen, ja, ich fühle mich tatsächlich befreit, aber weil es auch einfach eine Herzensangelegenheit ist, die wir umgesetzt haben mit dem Podcast, ne?
Das
Also,
heißt ja auch bei euch HR by Heart.
ja, genau. Das ist tatsächlich auch so. Und das ist auch der Weg, wie wir da hingekommen sind. Also, du hast eben gesagt, ich mache das nicht allein, sondern mit Ivan zusammen. Und wir kennen uns seit ja über 6 Jahren mittlerweile. Wir haben zusammen im gleichen Unternehmen gearbeitet. Er war als COO verantwortlich für ja die internationalen Produktionsstandorte, die wir hier in Europa hatten im Unternehmen, und ich eben für den europäischen HR-Bereich. Und dadurch hatten wir natürlich super viele Schnittpunkte und Schnittstellen. Und genau, wir haben eigentlich relativ früh schon gemerkt, dass wir auch so auf einer Wellenlänge unterwegs sind. Er wirklich ja, Führungskraft bei Hart, würde ich sagen. Führungskraft und Coach bei Hart. Ich HR bei Hart. Und da haben wir natürlich viele überschneidende Themen gehabt, insbesondere halt, wenn es um Menschen geht, ne? Also das ist halt das, wo wir sagen, das ist der entscheidende Unterschied in jedem Unternehmen. Wie ticken die Menschen? Wie happy sind die Menschen bei der Arbeit, sodass das Unternehmen halt dadurch auch erfolgreich sein kann? Und ja, so haben wir einfach sehr viele Gespräche immer gehabt. Natürlich viel, also ich muss sagen, ich habe viel Input von ihm bekommen, ne, was meine Arbeit auch angeht, strategische HR-Arbeit, wie macht man das, wie identifiziert man den wirklichen Bedarf, also genau das, was du gerade auch gesagt hast, ne, eben nicht flächendeckend irgendwas zu machen, sondern genau zu gucken, wer braucht was. Und ja, was halt immer wieder mal so rausgekommen ist, das wusste er tatsächlich auch, ich hatte ja früher mal den Berufswunsch, Sportmoderatorin zu werden, weil ich das einfach irgendwie so geil fand, mit Leuten zu sprechen. Und er hat irgendwann gesagt, hey, komm, lass uns doch über das, was wir hier so haben und worüber wir sprechen, was unser Herzensthema ist, im Podcast machen. Und du bist diejenige, die spricht. Ich bin im Hintergrund tätig. Und so haben wir es tatsächlich auch gemacht und uns aufgeteilt und haben gesagt, hey, wir bringen jetzt die Themen nach vorne, über die ja vielleicht nicht so viel gesprochen wird oder es wird drüber gesprochen, aber oft oberflächlich. Und wir waren halt selbst in der Situation, oder ich speziell auch im HR, dass mir oft die Austauschmöglichkeiten einfach gefehlt haben, ne? Also klar, ich hatte mit Ivan meinen Sparringspartner, der mir super geholfen hat. Aber ich habe halt auch gesehen, wie machen es eigentlich andere Firmen oder wie geht es anderen HRs oder auch Führungskräften in den Positionen, die vielleicht in kleineren Unternehmen tätig sind, die nicht irgendwie 20, 30 Leute im HR haben, mit denen man sprechen kann. Und wo wir gesagt haben, da würden wir halt gerne Impulse geben, ne? Weil genau die Themen, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, sei es ein Projekt Gesundheitsmanagement oder es ist ja so vielfältig. Du kannst nicht alles wissen. Also du hast manche Dinge noch nie vorher gemacht. Du hast, und das ist auch kein Geheimnis, weißt du auch, HR-Budgets sind die ersten, die gekürzt werden,
Ja, leider.
wenn es darum geht. Du hast nicht immer das Riesenbudget zur Verfügung, um Dinge zu machen. Und wir haben gesagt, wir wollen aber unbedingt, dass dieser Fokus Mensch noch mehr in den Fokus auch rückt. Und genau, so sind wir zum Podcast gekommen und der Ivan zwingt mich, immer authentischer zu werden und freier zu werden. Und ich
Ja.
glaube, das tut uns ganz gut.
Ihr macht das super. Also ich mag euch beide wirklich sehr. Wir kennen uns nicht so wirklich, ja, aber es hat irgendwie von Anfang an gevibed und ich fand das immer ganz gut. Und beim Ivan, wenn der Kommentare schreibt, dann merkst du sofort, der hat echt Ahnung von Menschen. Der hat halt viel mit Menschen zu tun oder zu tun gehabt, und auch mit mehr als zwei, drei nur. Und der steht da auch dazu. Ich kann mir vorstellen, was für eine Führungskraft er gewesen ist. Das Ding ist, zu der Wahrheit gehören ja auch Dinge, die sind nicht schön. Ne? Also wir machen ja immer bei HR so, das ist cool, 4 Tage Woche ist toll und ich finde ja immer ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten. Wahrscheinlich werden sich einige angesprochen fühlen. Aber also dieses Foto bei LinkedIn, so ein Peace-Zeichen und sagen so, ey, ich habe voll den coolen Chef. Ich kam um 10 Uhr in die Firma, hatte Bauchschmerzen, hat mein Chef gesagt, verdammt nochmal, achte auf deine Gesundheit, geh jetzt nach Hause. Da war es 11:30 Uhr und finde ich voll cool. Und dann so drunter, und wenn du auch so einen coolen Chef haben willst, dann bewirb dich. Ja, das macht der mal. Das macht der, weil der eine Marketingagentur hat, vieles ist automatisiert. Das macht er aber nicht bei 100 Mitarbeitern jeden Tag, weil dann kann er den Laden zumachen. Das wird leider dann halt nicht so gesagt. Ja, und viele Leute denken halt auch nicht an Wertschöpfung und das finanzielle Ziel eines Unternehmens, was halt da ist. Ne, da kann es halt auch passieren, dass du als einzelne Person untergehst oder auch mal den Kürzeren ziehst. Aber bei 20.000 Mitarbeitern, ja, wenn der Vorstand das bei jedem machen würde, dann fliegst du aus der Börse, die Investoren ziehen die Kohle raus und dann hast du ein Problem. Aber dieser eine, der dann übergangen wird, was gibt es ja dann auch, so, ich hatte Bauchschmerzen, mein Chef hat gesagt, nee, sorry, du musst jetzt arbeiten, da will ich will nicht mehr für so jemanden arbeiten. So, dass ich dann sage, das ist billig dann an der Stelle, das ist dumm von dir zu denken, dass du dann Anspruch drauf hast, gerade so eine Riesenwelle zu machen. Und der Ivan sagte gerade im Vorgespräch, auch wenn er heute nicht da ist, wir haben gesagt, wir nehmen das Zitat, weil er gesagt hat, in meiner Welt existiert New Work nicht. Was meint er damit? Ist das so eine Wahrheit, die er ausspricht, weil er sagt, wir sollen uns nicht blenden lassen? Oder gab es irgendwelche Erlebnisse, wo ihr gesagt habt, New Work hat sich so ein bisschen entzaubert als Philosophie oder als Einstellung?
Ja, wir gehen eigentlich mit einem ganz anderen Mindset da dran, muss man sagen. Ne? Also
Vorsicht an
aus
alle New Work-Spezialisten. Also fühlt euch jetzt nicht bedroht. Jetzt kommt eine Erklärung.
Nee. Nee, genau. Also es ist nicht falsch verstehen, ne? Es ist nicht so, dass wir das irgendwie verteufeln oder dass wir sagen, dass das ist nur Schein und Sein. Aber aus unserer Erfahrung heraus würden wir auf jeden Fall sagen, dass es was ist, was es schon längst gibt, was einfach nur einen Namen bekommen hat. Und ich glaube, dass
Danke,
das
danke, danke.
da haben wir einfach, also wir sprechen relativ viel natürlich darüber, weil wir sagen, es ist vielleicht sogar ganz gut, dass es einen Namen bekommen hat, weil es dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber es ist tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, was ist es eigentlich, dann reden wir ja auch in verschiedenen Themen darüber. Das muss man auch sagen, ne?
Genau.
Und
Ja,
was, glaube ich,
weiter.
häufig, genau, was häufig gesehen wird, ist ja tatsächlich irgendwie dieses Optische, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, wie gestalten wir Arbeitsräume, ne? Aber Remote, du hast es angesprochen, ist so ein Thema oder hybride Arbeit oder haben wir jetzt Großraumbüros, wo wir irgendwie auch so eine Art Coworking machen oder alles, was so in diese Richtung geht. Das wird, glaube ich, sehr häufig mit New Work verbunden. Was aber eigentlich ja die Philosophie dahinter ist, ist, dass Arbeit in Anführungszeichen neu gedacht wird. Aber ich frage, oder das ist das die Frage, die wir aufwerfen, wird sie wirklich neu gedacht? Weil man hat ja eigentlich über die letzten Jahre schon längst gesehen, dass sich der Anspruch der Arbeitnehmer ändert und dadurch ja auch das Verhalten der Arbeitgeber ändern muss. Also klar, die Pandemie war sicherlich noch mal so ein zündender Punkt, aber man hat ja vorher schon die Tendenzen gesehen, dass Leute einfach keinen Bock mehr haben, einen 0815-Job zu machen, sondern die wollen einen Job machen, der ihnen Spaß macht, wo sie denken, dass sie wirklich oder wo sie nicht nur denken, sondern wo sie wirklich einen Mehrwert im Unternehmen dazu beisteuern. Und wo es eben nicht so ist, dass ich morgens aufstehe und in meinem Trott dahin gehe, sondern wo ich wirklich eine innere Motivation habe, das auch zu machen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und das kam nicht erst seit gestern. Also das ist nicht so, dass wir das erst seit gestern hätten. Und deswegen sagen wir auch, ja, New Work gibt es für uns in dem Sinne nicht, weil das was ist, was sich über Jahre schon aufgebaut hat, was viele einfach nur verpennt haben. Und ich glaube, das kann man so sagen.
Kann ich alles unterschreiben.
Diese Veränderung, die schon hätte stattfinden müssen, hat nicht stattgefunden. Aber auch das, ich weiß gar nicht, ob es verwerflich ist, weil Leute arbeiten nun mal in ihren Strukturen. Und wenn du dich halt nicht intensiv mit sowas beschäftigst oder wenn du nicht veränderungsbereit bist, sondern einfach das durchziehst, was du lange gemacht hast, weil du damit auch erfolgreich warst, dann ist das so. Aber dann zeigt dir halt irgendwann der Markt, dass du dich verändern musst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich sage, es ist schon gut, dass es auch Namen bekommen hat. Was aber viele nicht sehen, ist halt, was steckt da eigentlich dahinter, ne? Und das sind ja genau die Themen, wie führen wir heute, was für neue Situationen entstehen, die vorher gar nicht da war. Also beste Beispiel, es ist halt nicht mehr dieses typische Silo-Arbeiten, ne, sondern New Work ist ja viel mehr ausgelegt auf Kooperation, wir arbeiten mehr zusammen. Daraus abgeleitet würde ich auch sagen, ergeben sich ja viele Themen wie Agile, Scrum und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, wir müssen einfach viel flexibler sein, auch im reinen Arbeiten. Und das bedeutet natürlich auch für die Mitarbeiter eine Veränderung, ne? Du hast vielleicht nicht mehr einen klaren Zuständigkeitsbereich, sondern es verschwimmt mehr und dadurch entstehen zum Beispiel andere Konflikte, als es früher der Fall war. Und das bedeutet natürlich auch für die Führungskräfte einen anderen Anspruch. Wie gehen wir mit solchen Themen um? Und das alles ist für uns halt New Work sozusagen, aber wir würden das nicht so bezeichnen, sondern für uns ist das einfach eine andere Art von Arbeiten.
Ja, im Marketing nimmt man sich ja meistens die Aspekte, die sich gut verkaufen lassen, beziehungsweise viele Likes bringen, aber du hast absolut recht. Also mittlerweile sehen ja alle Offices irgendwie gleich aus. Ne? Es ist die gleiche Form von Möbeln mit einer Lounge-Ecke und einer offenen Küche und so weiter. Dass die Cola in der Küche aber 2,50 € in 0,2 kostet, statt 89 Cent bei Netto, das vergessen die Leute.
Aber es ist halt nur punktuell. Aber was halt wirklich vergessen wird, ist, erstens bin ich als Mitarbeiter, also arbeite ich an einer Stelle, die man verändern kann und muss. Ja, oft muss man es gar nicht. Also wir machen mal der klassische Fall, Kassiererin Supermarkt. Das ist das, was mir immer vorgeworfen wird. Ja, was soll die Kassiererin denn dann machen? Ich sage, die hat ein anderes Problem. In ein paar Jahren gibt es keine Kassiererin mehr. Das ist das Problem von ihr. Das Problem ist nicht, die sitzt ja nicht zu Hause und denkt sich, das wäre mal toll, dass ich Homeoffice hätte. Das ist nicht der Gedanke von ihr, weil sie weiß, dass es nicht möglich ist. Oder Entsorgungsbetriebe. Die wissen das schon, die haben diesen Job aus unterschiedlichen Gründen, aber die wissen, dass solche Themen für sie nicht interessant sind. Das heißt aber nicht, dass man für diese Menschen nicht andere Lösungen finden kann. Ja, also wir haben eine ganz große Palette von Gemeinsamkeiten und wir haben halt viele Berufsgruppen, wo wir halt individuelle Lösungen finden müssen. Ja, wir können auch nicht den ganzen Tag nur darüber sprechen, was nicht klappt. Ja, in der Pflege muss sich wahrscheinlich strukturell was ändern. In der Kita muss sich strukturell was ändern. Bei Aldi auch. Aber wenn wir über diese Bubble-Jobs sprechen, die wir hier bei LinkedIn sehen, ja, dann ist das halt nicht mit einem coolen Lampenständer und einer Couch getan. Ja, dann muss halt auch deine Performance-Erwartung, deine Unternehmensstrategie anpassen. Du musst Möglichkeiten schaffen, damit Leute diese Performance auf eine andere Art und Weise bringen, weil du am Ende Geld verdienen möchtest. Und gleichzeitig hast du halt auch das Ding, du musst halt auch noch deine Mitarbeiter entwickeln. Also für mich ist das ein sehr komplexes Thema. Und es beginnt halt, indem ich immer denselben Satz zitiere, die Bedingungen, die du schaffst, die müssen zu den Bedürfnissen der Menschen passen. Und liegen die weit auseinander, will es halt nichts. Dann kannst du den besten Anstrich machen und einen coolen Me-Time-Raum haben, ja, oder wie das alles heißt. Das wird keiner honorieren, weil die Leute einfach sagen, was soll ich damit? Weil wir hier kein Geld verdienen oder wir können unsere Skills nicht ausleben. Gleichzeitig auch finde ich auch den Gedanken, den machen halt viele Unternehmen noch nicht, aber die es machen, sind immer sehr erfolgreich. Wir haben das bei einigen wenigen Kunden machen dürfen, und zwar den Job umzugestalten, wirklich die Jobinhalte, die Aufgaben und Ziele neu zu definieren. Es ändert sich gar nicht so viel. Du befreist die Leute von schwachsinnigen Nebentätigkeiten zu sekundären Aufgaben, die ehrlich total unwichtig sind, aber über die Zeit sich angewohnt haben und versuchst, den Job so ein bisschen in die Richtung der Leute zu drehen, damit sie mehr von ihren präferierten Dingen und ihren Stärken ausleben können. Und dann stückelst du das und das kannst du nicht mit jedem machen, aber ich sag mal, das kannst du ja für bestimmte Teams machen oder nach bestimmter Zugehörigkeit und kannst sagen, pass auf, gestalte dir den Job von der Zeitachse her, so wie du willst. So, und dann passiert es wirklich, dass Leute sagen, okay, ich arbeite von 10 bis 12, danach hole ich meine Kids oder mache irgendwas anderes, dann arbeite ich von 15 bis 20 Uhr. Aber auch nur, weil alle, mit denen ich zu tun habe, alle Stakeholder, diese Flexibilität auch komplett respektieren können. Ne, Zeitzonenverschiebungen, keine kritischen Deadlines und so weiter. Dann geht das, dann hast du auch eine Flexibilität. Und der Gedanke, der nicht angesprochen wird, finde ich immer, ist, wir reden von Interessen im Bereich New Work, dann sagt man, ich hätte gern das, das und das, aber man macht sich dann relativ wenig Gedanken. Ja, okay, aber ist das in deinem Team machbar? Ne, also hast du dann nur Eltern, die abends lieber mit ihren Kids spielen oder hast du da Singles? Sind die alle in derselben Zeitzone? Habt ihr kritische Deadlines? Und das sind ja alles Faktoren, die dein Flexibilitätsgrad beeinträchtigen und deine Leitplanken ja viel enger zusammenrücken lassen. Und dann geht es einfach nicht. Und solche Menschen machen dann relativ schlechte Stimmung und sagen, mein Arbeitgeber erlaubt mir das nicht. Nee, dein Arbeitsbereich ist gar nicht dafür gemacht. Und du kannst das halt nicht ändern. Was ist das, apropos ändern, was ist das Thema, wo du sagst, wenn du so eine Mission hättest oder hast du wahrscheinlich, was möchtest du verändern in einem Zeitstrahl von x Jahren, Monaten? Was ist so dein Traum, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall in diesem Leben, im Arbeitskontext einmal verändern, beziehungsweise meinen Stempel draufdrücken.
Ja, ist tatsächlich auch eine Frage, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben. Und das ist auch mit einem Punkt, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil wir zu viele Leute gesehen haben und wir waren auch zwischendurch selber an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock mehr auf Montag, ne? Also wir haben irgendwie sonntags, ja, wir haben sonntags, also, aber sind wir mal ehrlich, du lachst, wie viele Leute kennst du, denen das so geht? Ich könnte dir 10 auf einmal aufzählen, mindestens, die mir spontan einfallen. Und das ist was, wo wir gesagt haben, das kann nicht Sinn der Sache sein. Wir leben nur einmal und jeder von uns braucht einen Job. Ich glaube, das kann man auch so sagen, ne? Also wir müssen irgendwie Geld verdienen und jeder über die Runden kommen, jeder hat seine Rechnungen zu zahlen. Und Ivan und ich vertreten halt ganz klar den Standpunkt, wenn wir was machen, muss das was sein, was uns happy macht, weil sonst ist es einfach verlorene Zeit für jeden. Und das ist unsere Mission tatsächlich, dass die Leute wieder Bock auf Montag haben. Und wir haben uns halt gefragt, wie kann man denn dahin kommen? Also wer ist da mit am Hebel, um was daran zu ändern? Und das sind halt aus unserer Sicht ganz klar die HRs, die Führungskräfte in Unternehmen und die Unternehmer selbst. Und das ist ja auch die Hauptzielgruppe von unserem Podcast, wo wir sagen, da wollen wir halt gerne Insights teilen, Impulse teilen, Ideen sozusagen sagen, mit rausgeben, an welchen Themen kann man arbeiten, um es eben für die Leute so zu gestalten, dass der Montag wieder geil ist, um es einfach mal so zu sagen.
Okay, sag mir mal
Ja.
deine Top 3. Wie kriegst du den Montag attraktiver?
Ja. Also Top 1 würde ich auf jeden Fall sagen, ist, indem HR anfängt, die Arbeiten im Unternehmen zu machen, die wirklich auch in diese Richtung gehen. Das heißt, sich von den Arbeiten zu befreien, die nicht unterstützend dafür sind. Also beste Beispiel, ich kenne viele HR-Abteilungen, die immer noch heute rein den administrativen Kram machen. Also das heißt, die beschäftigen sich mit Entgeltabrechnungen, die beschäftigen sich damit, irgendwie stundenlang sich Lebensläufe anzugucken oder was weiß ich. Und das sind aber alles Themen, die kannst du auslagern oder du holst den Partner oder du überlegst dir, wie kannst du es einfach smarter machen, ne? Also das ist für mich so ein Hauptpunkt zu
Weil es
sagen, geh
egal
weg.
ist, wer es macht.
Ja, also bei einer Payroll würde ich sagen, ja, ist egal, wer es macht. Das
Ja,
ist ein
absolut.
durchlaufender Posten, der ist jeden Monat klar, du hast kleine Veränderungen, aber da musst du nicht dauernd jemanden mit beschäftigen und setz die Leute doch lieber so ein, dass sie sich um die Themen kümmern, die dem Unternehmen und vor allem den Leuten was bringen, ne?
Ja, geb ich dir ganz kurz einen Einwurf. Also Payroll ist in der HR-Welt auch wirklich eine sehr undankbare Geschichte, weil alle Payroll-Specialists, die werden komplett übersehen in der HR-Welt. Das sind immer die Branding-Leute, die Recruiter, dann die Developer und so weiter, mittlerweile auch Learn and Development, so, aber die Payroll-Leute, die werden echt übersehen. Und es gibt auch viele, die sagen, das ist gar nicht HR. Das gehört zu Finance, wo ich sage, nein, das ist doch HR und das ist auch kompliziert. Ja, also Industrieunternehmen, Konzern, verarbeitende Industrie, das ist nicht einfach. Schichtzulage, Krankengeld, Wochenendzulage und so weiter. Und dann gibt es Boni, dies, das. Das sind richtig pfiffige Leute und wenn die mal nicht da sind, dann merkst du das, aber ich gebe dir recht, das ist kein Know-how, was man in seinem Unternehmen haben muss. Dafür kannst du fast kostengleich, glaube ich, auch locker auslagern, ohne dass in deinem Unternehmen sich die Kultur oder die Laune irgendwie verändert. Aber okay, habe ich
Genau.
verstanden. Zweiter Punkt, um den Motor besser zu machen.
Ja, auf jeden Fall die Art der Führung. Also ich glaube, das
Gutes
ist was,
Thema.
also ja, das ist jetzt keine top neue Idee oder so, die wir da haben, aber ich glaube, das ist trotzdem was wir tatsächlich auch in vielen Unternehmen immer noch sehen, was einfach nicht so nach vorne geht, wie es aus unserer Sicht gehen müsste. Warum? Weil die Führungskräfte selbst ja immer noch in dem unterwegs sind, wie sie früher ausgebildet wurden, ne? Oder wie sie ins Arbeitsleben reingekommen sind. Und da gibt es halt solche Themen wie, wie erkenne ich meine Mitarbeiter an? Wie finde ich raus, welche Stärken haben die? Wie kann ich die bestmöglich einsetzen? Also genau das, was du ja eben auch gesagt hast. Ich glaube, das sind Punkte, die fallen Führungskräften noch immer schwer, weil sie es selber nie erlebt haben und jetzt natürlich irgendwie in diese Richtung gehen müssen. Und die Frage ist, wie bringt man es denen auch bei? Also Führung ist halt nicht mehr nach dem Motto, ich bin Chef, ich weiß alles und sag dir, was du zu tun hast, sondern das ist ja ein
War es
Umdenken.
auch nie. Es war es nie. Also ich vertrete die Meinung, und dazu stehe ich, die allermeisten Führungskräfte haben null Ahnung von Führung. Null. Und ich zweifle denen auch an, dass die überhaupt Ahnung im Umgang mit Menschen haben. Und ich bin immer wieder verwundert, dass, wenn Leute sagen, ich bin verheiratet und hab Kinder. Und ich sage, echt? Oh, mutig. Also, was ich so von dir gesehen habe, so als Führungskraft, mutig, dass du hier auch noch eine Familie gegründet hast, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es übertrieben ist. Ja, aber das ist genau das. Die haben es nicht gelernt. Das ist auch kein
Genau.
Vorwurf, ne? Wenn ich sage, die können es nicht. Sie haben es nicht gelernt. Sie wurden oft gar nicht gefragt, ob sie führen wollen. Die Leute, die sie befördert haben, haben sie befördert aufgrund operativer Leistung. Ja, und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das beste Beispiel ist im Vertrieb. Hast du einen guten Vertriebler, der macht dir, ist der Rainmaker, bringt Kohle ohne Ende. Ja, dann lass ihn doch da. Ja, wenn du den da rausnimmst und mit Führung belastest, dann wird er nicht mehr dieses Geld verdienen. Dann ist er ja weg von dem, was er gut kann. Ja, du
Genau.
entfernst ihn bewusst von dem, was er gut kann, in der Hoffnung, dass er sich reproduzieren kann. Und das wird ja nicht funktionieren. Ja, ich sage mal Unternehmern, guckt euch doch mal an, welche Mitarbeiter gehen denn zu den ein, zwei, drei Leuten am meisten, wenn sie ein Problem haben, wenn sie etwas wissen wollen, wenn sie sich anvertrauen wollen, wenn sie sich ausheulen wollen? Das hast du in jedem Unternehmen, du hast immer so ein paar Mitarbeiter, zu denen geht jeder hin.
So, mach doch aus denen eine Führungskraft. Nee, das können wir ja nicht. Die Frau Meier ist ja Sachbearbeiterin und der Herr Philipp, der ist ja noch jung. Ja, und jetzt? Ist so Wurst. Gib denen doch die Führungsaufgabe. Offensichtlich können die mit Menschen gut umgehen. Weil das Kaufmännische kannst du denen ja beibringen. Aber den Umgang mit Menschen bringst du nicht bei. Also der Herr Schmitz, der 60 ist, ja, den keiner bei dem Unternehmen mag, der wird es ja jetzt auch nicht mehr lernen. Aber bei den anderen ist es ja ein natürlicher Magnetismus, ja, dass die Menschen anziehen. Das finde ich immer sehr, sehr stimmt. Aber du sagtest auch die Art der Führung. Hast du das Gefühl, dass den Führungskräften, soweit man das beurteilen kann, es schwerfällt, einfach nett zu sein? Also wirklich so im Sinne von Feedback geben, Wertschätzung ausdrücken?
Also ja und nein. Ich würde sagen, es gibt immer beide Extreme. Also ich kenne auf jeden Fall diejenigen, die sich schwer tun, nett zu sein, weil sie immer denken, hey, als Führungskraft muss ich hier, ich sage jetzt einfach mal, ja, wie
Warte,
sagt man,
Hund.
der Macho sein, egal ob Mann oder Frau. Aber ich muss hier derjenige sein, der irgendwie die Richtung vorgibt, der klare Statements abgibt und der auch hier den harten Ton angibt, sozusagen. Also die, würde ich sagen, gibt es in der einen Richtung, und in der anderen Richtung gibt es die, die immer auf super Harmonie aus sind, viel zu nett sind, gar nicht auch mal kritisches Feedback geben, sondern immer darauf bestrebt sind, oh nee, ich darf hier auch keinen verkraulen, weil ich bin auf dieses Team angewiesen. Und also ich würde sagen, es gibt halt beide Extreme, und ich glaube, das ist das, was ich aus der Praxis mitgekriegt habe. Es gibt wenige, die sich genau in der Mitte befinden. Also die wirklich sagen, okay, ich habe auch eine, genau wie du es gesagt hast, was ist eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft, ne? Ich glaube, das ist in vielen Unternehmen nicht klar. Da wirklich zu sagen, deine Aufgabe als Führungskraft ist es, zu unterstützen, die Unternehmensziele zu erreichen. Und wie machst du das? Indem du deine Mitarbeiter unterstützt, dass sie genau daran arbeiten, dass die Aufgaben so runtergebrochen werden, dass wir die Ziele auch erreichen. Und ich glaube, das ist
Total
was, was einfach
kompliziert.
ganz.
Also es ist ab einem gewissen Punkt kompliziert, wenn man sich Gedanken darüber macht. Es ist
Ja.
halt einfach, wenn man es versteht.
Ja.
Ne?
Aber das ist,
Also
glaube ich, der Punkt, der fehlt, es so
ja.
verständlich zu machen für die Leute. Ich meine, das kann man so sagen, es ist kein Hexenwerk zu sagen, okay, das ist unser Unternehmensziel, deine Abteilung hat den Anteil daran, und daraus brichst du die Aufgaben für deine Leute runter und daran arbeitet ihr dann. Aber dafür musst du als Führungskraft ja auch wissen, was können meine Leute denn und was können sie auch nicht und was muss ich denen auf dem Weg noch mitgeben, dass sie es können. Also ich glaube, das ist halt so eine Krux, die, also es wird ganz oft so wissenschaftlich dargestellt, aber wenn du halt die richtigen Hilfsmittel hast, sage ich jetzt einfach mal, und diesen Ablauf verstanden hast, ist es nicht mehr ganz so schwierig. Schwierig ist es, mit den Menschen umzugehen, genau wie du es auch gesagt hast, ne? Und
Ja.
das ist eben genau der Unterschied zwischen Fach- und Führungskraft, ne? Und deswegen sollte man auch gucken, wie schaffe ich es denn, die Führungskräfte auszuwählen, die auch vom, ja, wie soll ich sagen, vom Mindset her, vom Typ Mensch her wirklich als Führungskraft geeignet sind und nicht die, die die beste fachliche Performance abgeliefert haben.
Ja, absolut Musik in meinen Ohren, ja. Also ich zweifle ja auch daran, dass das viele auch verstehen, warum sie das überhaupt machen. Ne? Du sagst gerade Unternehmensziele. Also eine Unternehmensstrategie ohne Personalstrategie funktioniert halt nie. Hat sich sogar gereimt.
Stimmt.
Also im Vertrieb und im Marketing ist es einfach. Ne? Vertrieb verdient Geld, Marketing sorgt dafür, dass ich sage jetzt mal, Leads kommen, Kunden aufmerksam werden, oder Unternehmen oder Menschen, die noch nicht Kunde sind und so weiter. Das ist noch relativ okay. Dann bist du bei Finance, dann denkst du dir schon so, okay, und wie hilft jetzt Finance? Ja, aber in großen Konzernen ist eine Bilanzakrobatik gefragt, um auch das wirtschaftliche Backbone zu sichern. Und dann kommen so Sachen, wo die Leute das einfach nicht mehr sehen. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Produktentwicklung. Das kannst du noch erklären. Aber ich kenne viele Produktentwickler, die sagen, ja, aber ich tüftle hier an 10 Produkten rum und eins wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Was haben mir die 9 anderen gebracht? So, ja klar, das kostet Geld und Zeit, diese 9 anderen. Aber jetzt hast du 9-mal herausgefunden, was der Markt nicht will. Und ein Produkt läuft jetzt halt wie geschnitten Brot. Ne? Und von daher, es ist nicht immer, jeder Aufgabenbereich ist nicht super kritisch, aber es ist halt ein Zahnrad. Ja, genauso wie Leute sagen, wir sind ja nur in der Logistik oder im Versand. Ja, aber alles, was vorher gemacht wurde, funktioniert halt nicht, wenn du das nicht zum Kunden schicken kannst. Und auch bei euch gibt es coole Sachen. Ne? Macht euch mal Gedanken, wie wir das einfacher machen können. Was gliedern wir aus? Müssen wir es immer mit DHL verschicken? Welches Lagerkonzept haben wir? Wie oft, wenn ich Lagerleiter frage, wie oft drehst du dein Lager? Dann gucken die mich an. Ist immer der peinlichste Moment, weil die dann sich ertappt fühlen und keine Ahnung haben. Und sagen so, weiß ich nicht, aber das müssen Sie doch wissen. Das ist doch Ihr Aufgabenbereich hier zu wissen, bei 5 Millionen Lagerbestand, brauche ich diese 5 Millionen überhaupt? Und wie oft drehe ich die? Wenn Sie das zweimal im Jahr drehen, dann brauchen Sie es nicht. Und dann kann man dieses Geld woanders viel besser einsetzen. Und vielleicht braucht man gar nicht so viele Leute. Und vielleicht macht ein Lager ja extern auch mehr Sinn. Ich weiß, ist dann Ihr Arbeitsplatz, der wegfällt, ja. Aber du gehst ja nicht zum Chef und sagst, hey, wir gliedern das Lager aus. Dann sagt der Chef ja auch nicht zu dir, okay, und du kannst dann gehen. Das macht er ja nicht. Der ist ja dankbar für die Lösung. Da gebe ich dir recht. Und ich glaube, auch wenn man Führung vernünftig machen würde oder besser machen würde, dann würden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr Ideen und Performance an den Tag legen. Performance im Sinne von Ideenentwicklung, Lösungsvorschläge. Was war dein dritter Punkt, warum der Montag besser wird?
Ich würde sagen, tatsächlich der das alles so ein bisschen kombiniert, nämlich auch das Unternehmer-Mindset. Also das heißt, das ist aus meiner Sicht tatsächlich das, wo das Ganze auch anfangen muss. Also du hast es schön gesagt vorhin, ne? Es gibt viele Unternehmen, die werben nach außen hin mit irgendwelchen tollen Kampagnen und so weiter. Was mir spontan einfällt, was du fast überall in den Unternehmenswerten liest oder so, ist sowas wie: Wir haben eine offene Fehlerkultur. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie oft
Haben wir
wird denn
nicht.
in solchen, genau, wie oft wird denn in Unternehmen wirklich zum Beispiel auch vom Vorstand oder vom Geschäftsführer mal einen Fehler zugegeben. Und das ist halt was, wo ich denke, daran kannst du immer ziemlich schnell auch sehen, wie offen sind die wirklich mit sowas und wie viele Dinge kommen wirklich auch auf den Tisch und werden angesprochen. Und ich glaube, das ist so ein dritter Punkt, der für die Leute den Montag viel geiler machen würde, wenn man wirklich Dinge auch sagen könnte. Und wenn man sich nicht frustriert rumdreht und denkt, nee, ich muss wieder meine Klappe halten, weil es will eh keiner hören oder ich habe es schon fünfmal gesagt und es tut sich nichts. Und ich glaube, das ist halt was, wo es eigentlich schon anfangen muss, ne? Dass man wirklich die Kultur, die man nach außen präsentiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da versucht auch jeder in die gleiche Richtung zu gehen, so nach dem Motto, wir sind super offen, wir tun alles für unsere Mitarbeiter, wir sind so ein Happy Place, wo jeder sein möchte. Aber das wirklich auch in so zu leben und so aufzubauen, ich glaube, das ist halt wirklich schwierig. Und das ist aber was, wo wir sagen, da wollen wir gerne mit den Impulsen, die wir halt im Podcast geben, mit den ganzen Experten, mit denen wir sprechen, dann auch, ja, rüberbringen. Aber am Ende, es muss halt mit den Leuten irgendwo auch anfangen, ne? Also es bringt auch nichts, sich Dinge nur anzuhören, die müssen halt auch gemacht werden. Und das ist so, glaube ich, das vom Reden auch ins Machen zu kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es auch zu wollen. Also ich glaube, auch das bringt wieder nichts, wenn ich nur dieses Bild kreieren will. Die Leute merken intern einfach schnell, das ist nicht so. Auch Bewerber werden das merken. Und dann ist es eigentlich auch, naja, verlorenes Geld, verlorene Zeit, ne? Ja.
Also ich bin bei allen Punkten bei dir. Wobei ich den Montag echt mag. Ich freue mich schon wirklich jeden Sonntag auf den Montag.
Ich mich jetzt auch.
Tatsächlich, also gab auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, boah, nee. Also ein längeres Wochenende wäre ganz gut gewesen. Aber meine ideale Woche hätte 10 Tage, wenn nicht 7, hätte 10 Tage und davon würde ich 7 arbeiten und 3 Tage Wochenende haben. Und der ideale Tag müsste 36 Stunden eigentlich haben, aber muss nicht für andere gelten. Aber ich bin bei dir. Also Führung ist halt immer noch so, och, weiß nicht. Also ich will da auch gar nicht, dass das allgemein niedermachen. Es gibt ganz, ganz tolle Führungskräfte, die auch wirklich diese Balance zwischen Strenge und ja, sagen wir mal, Strenge und Liebe hinkriegen. Es gibt auch so Führungspersonen, wenn die dich zusammenfalten, da bist du gut gelaunt, dann denkst du dir, ja, das habe ich verdient. Weil du ganz genau weißt, der hat sich was dabei gedacht und wenn der dich gerade kritisiert, dann hast du wirklich was gemacht. Das ist auch cool. Also wirklich, ich hab selber immer sehr strenge Chefs gehabt früher, aber die haben mich immer respektiert und ich musste mir nie Gedanken machen über berufliche Konsequenzen. Also es ging nie darum, dass ich Angst um meinen Job haben musste, ganz im Gegenteil. Und irgendwann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, ey, meinst du nicht, dass das gerade ein bisschen unfair war? Sagt er, nee. Sagt er, du hast Anspruch X. Ich weiß, du hast die Fähigkeiten dafür und das Ergebnis ist weit unter deinem Anspruch und deinen Fähigkeiten. Das ist was ganz anderes, als wenn er sagt, Teuger, du hast hier verkackt. So, ich verstehe, okay, cool. Und das habe ich tatsächlich übernommen. Ich trainiere ja Kinder bei Wuppertal im Fußball. Und ich habe kein Problem mit Verlieren. Also diese Fehlerkultur, die ist bei uns halt beim Fußball Sieg oder Niederlage. Und kein Problem damit, wenn wir verlieren und alles gegeben haben. Wir haben mal ein Spiel gegen Bundesliga-Nachwuchsmannschaft verloren mit, ich glaube, 2-1, 3-1 war das. Die Jungs waren todtraurig. Du willst natürlich diese riesen Mannschaft schlagen. Ich war super glücklich. Die haben alles richtig gemacht. Die Mannschaft war einfach nur besser. Und Dann haben die mich alle angeguckt und haben gesagt, oh, verdammt, jetzt werden wir wahrscheinlich beim nächsten Training laufen müssen. Aber ich habe gesagt, Jungs, beim nächsten Training wird nur gespielt. Ich bringe Süßigkeiten mit, es wird nur gespielt. Tolles Spiel. Ja, weil ich weiß, ihr habt alles eingesetzt. Da war nichts dabei, wo ich einem sagen könnte, du bist nicht noch extra noch gelaufen, du hast den Pass nicht gemacht. Gar nicht. Ihr habt alles abgerufen, was ihr könnt. Und es hat einfach nicht gereicht. Richtig cool. Umgekehrt, wenn ich verliere, egal gegen wen, und ich weiß, meine Jungs können es besser, bin ich echt richtig sauer, das wissen die auch. Und wir haben den Notendurchschnitt in der Mannschaft verbessert. Wir hatten so ein paar Problemschüler. Die unheimlich smarte Jungs sind, so richtige street-smarte Jungs, aber faul. Und ich habe dir das immer wieder gesagt: Fähigkeiten haben und nicht nutzen ist Undankbarkeit. Andere Leute hätten sie gerne und machen viel mehr mit aus weniger und ihr macht's nicht. Und mittlerweile haben wir hatten halt, wir hatten durch die zwei, drei Jungs hatten wir einen schlechteren Mathe-Durchschnitt. Wir haben jetzt einen Mathe-Schnitt von, ich glaube, 2,0 oder 2,1 in der Mannschaft. Zumindest das, was die Eltern mir bestätigen und die Jungs mir sagen. Deutsch war schon immer ganz gut, Sport ist sowieso eine Eins. Jetzt kommen die alle in die weiterführende Schule, haben aber alle schon Englischunterricht und da stehen die auch mit 1, noch was. Sachunterricht und so habe ich jetzt mal vernachlässigt, aber und Kunst und Religion. Aber wir haben es geschafft, dass die Jungs sich gegenseitig auf dem Platz sagen: Hey, du kannst das besser. Ich rufe deine Fähigkeit ab. Und das ist halt auch so das, was eine Führungskraft machen muss, auch wenn sie keine formale Führungskraft ist. Ja, sich gegenseitig besser zu machen, die Fähigkeiten zu entwickeln und die Barriere auszudehnen, aber dann auch wirklich die komplette Klaviatur auszurufen. Das finde ich halt wichtig, wenn du das schaffst. Und dann ist auch egal, wie wir miteinander reden. Wir müssen auch nicht den ganzen Tag nett sein und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen. Was ich aber, cool finde, ist, was du als letztes gesagt hast, das ist alles nix, wenn dieses Unternehmer-Mindset ist auch zwar ausgelutscht als Wort, aber gibt kein besseres. Ne? Also wenn Chef, Vorstand, Geschäftsführung und so weiter, wenn die das nicht leben, ne? Wenn die nicht dahinter stehen und du merkst, komisch, Fehlerkultur ja, aber bei erstem Fehler ist der Kollege rausgeflogen oder so schwachsinnige Sachen an dem Vision Board. Ne? So, wir sind ehrlich miteinander. Also das musst du nicht dahin schreiben, das ist selbstverständlich. Und wenn du mich anlügst wegen meiner Beförderung, dann weiß ich, dass diese Wörter da umsonst hängen. Ja, wie oft werden Leute übergangen oder denen werden Versprechen gemacht und nicht eingehalten. Aber neuen Bewerbern wird erzählt, oh, wir halten unser Wort. Wir reden immer ehrlich und offen miteinander. Ja, nee, also frag einmal rum und nach 3 Monaten weiß es jeder Bewerber, warum der den Job hat, was mit dem Vorgänger passiert ist, wie die Karriereperspektiven da sind, wie die Aufgaben sind und so weiter und so weiter. Und damit tust du dir halt keinen Gefallen. Also damit tust du dir und mir einen Gefallen, weil wir dann halt angerufen werden zum Helfen. Das ist ganz cool.
Genau.
Dann verdienen wir Geld. Ja, aber du brauchst halt nicht überall. Also vieles kannst du auch selber machen. Was ist denn so deine unpopular Opinion im aktuellen Zeitgeist, so in der HR-Welt? Was ist so das, wo du sagst, nee, da ist diese Bubble oder auch die HR-Arbeit, die geht da komplett an der Wahrheit vorbei gerade?
Ich würde eigentlich sagen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, auch der Fall, also was ich häufig sehe, ne, dass viel dargestellt wird, was aber gar nicht den Bedarfen des Unternehmens so konkret entspricht. Also das heißt, wir hypen manchmal Sachen, glaube ich, in der Bubble, die, ja, also ich glaube, New Work ist so eins der Top-Dinger oder New Leadership, ne? Warum müssen wir es überhaupt so nennen? Also okay, man kann das so nennen, aber die Frage ist, welche Elemente davon braucht ein Unternehmen denn wirklich, um erfolgreich zu sein oder um die Leute wirklich, ja, dieses doofe Wort abholen. Aber ich glaube, da wird viel zu viel gehypt und viel zu viel drumherum gesprochen, anstatt die Dinge mal auf den Punkt zu bringen. Also wenn wir uns das mal angucken, was du gerade gesagt hast, ne, was du mit deinem Fußballteam gemacht hast, was hast du gemacht? Du hast ja aus dem Team gemacht. Also du hast dafür gesorgt, dass du die Stärken von denen kennst, dass du die selbst befähigst, ihre
Eierarbeit.
Stärken, genau, selbst befähigst, ihre Stärken hervorzuholen und auch an sich zu glauben. Und das ist ja letztendlich das, was auch eine Führungskraft oder HR im Unternehmen machen muss. Und ich glaube, da machen wir ganz oft viel, viel Blabla außenrum, anstatt wirklich auf die Themen zu gehen. Also ein Thema, was mir immer wieder einfällt, ist zum Beispiel Konflikte im Team.
Oh ja.
Also das gibt's immer, da wird nicht drüber gesprochen. Ne? Die Leute denken, hey, bei uns klingelt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten lang in der Abteilung das Telefon und keiner geht ran, weil jeder denkt, ja, der andere wird es schon machen. Und das frustriert am Ende alle. Aber wer geht so ein Thema denn aktiv an? Und ich glaube, das sind halt Sachen, wo wir mehr ins Detail gucken müssen, also wirklich gucken müssen, was sind denn die Themen, die die Leute im Alltag beschäftigen. Und das habe ich das Gefühl, ist in dieser Bubble, die man oft auch auf LinkedIn oder auch in anderen Kreisen sieht, das ist gar nicht so präsent, sondern da sind wir eher auf so einer höheren Sphäre, wo wir sagen, ja, wir müssen einfühlsamer sein, wir müssen mehr Awareness haben, wir müssen mehr, keine Ahnung, Verständnis füreinander haben. Ja, das müssen wir. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht nach den Alltagsproblemen gucken oder nicht vergessen, nach den Alltagsproblemen zu gucken, mit denen die Leute wirklich beschäftigt sind. Und das sind eben solche Sachen, ne? Wenn du abends nach Hause gehst und sagst, boah, keine Ahnung, ich habe heute wieder eine Überstunde gemacht. Mein anderer Kollege, der geht einfach immer Punkt 16 Uhr nach Hause, dem ist alles egal
Passiert
und mein
jeden
Chef
Tag.
macht nichts. Genau.
Passiert jeden Tag.
Genau, mein Chef macht nichts dagegen und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es noch mache, dass ich jeden Tag länger bleibe. Ich glaube, das sind die Punkte, wo wir viel mehr hingucken müssen, weil es die Mitarbeiter viel mehr beschäftigt. Und das sind ja die, die Bock auf den Montag haben sollen, sozusagen, ne? Ja.
Das passiert jeden Tag und also du musst auch in einem guten Team musst du dich streiten können, ohne sauer aufeinander zu sein. Dass du aufgewühlt bist, okay, alles fair. Aber wie in einer guten Partnerschaft, ne? Du hast einen Respekt, du hast einen Punkt, den du nicht überschreitest, aber wir müssen uns auch mal zoffen können. Ja, wir müssen ja nicht jeden Tag gleicher Meinung sein und sagen, ach, du hast recht, nein, du hast recht, sondern einfach nur, ey, das ist schlecht oder lass uns was anderes machen oder aus dem und dem Grund glaube ich, dass wir was verändern müssen und dann wird gezofft und gefetzt und dann machen wir das und dann muss ich aber auch zugeben, okay, war eine Scheißidee, die ich da hatte, oder du sagst, ey, weißt du was? Ich war total skeptisch, aber die Idee ist richtig gut und haben wir gerade gut gemacht. Aber dann kommt halt dieses männliche, freudscher Versprecher, das Ego, ja, dass man sagt, ah, siehst du, ich wusste es, ich bin besser. Meine unpopular Opinion ist gar nicht so unpopular im Moment. Ich finde diesen ganzen Hype um KI total schlecht. Ich hab ChatGPT gefragt, ne? Also das Ding kennt mich ja auch, und habe gefragt, bist du in der Lage, eine bessere Personalentscheidung zu treffen als ich? Und dann hat ChatGPT gesagt, nein, kann ich nicht. Und hat total ausführlich, was unsere Bubble leider nicht macht, erklärt, warum eine KI das nicht kann. Und der wichtigste Satz war, ich habe keine Intuition. KI
Guter
hat
Punkt,
gesagt,
oder?
ja, super. KI hat gesagt, ich kann dir unterstützen, ich kann eine Entscheidungsgrundlage geben bei vergleichbaren Kandidaten, ich kann automatisieren. Ich hatte vorher schon nicht geglaubt, dass eine KI das kann, auch wenn bei LinkedIn immer wieder heißt, KI mit KI zum besseren Recruiting. Aber ich hatte das Wort nicht. Und dann hat es mir tatsächlich eine KI erklärt und sagte, die menschliche Intuition und die Tageslaune, die kann ich als KI nicht verstehen. Ich kann das nicht begreifen. Und hat mir ein Beispiel gegeben. Der Mensch macht jeden Tag dasselbe, aber jeden Tag nicht mit derselben Motivation. Und das hat damit zu tun, wie er zu Hause geschlafen hat, wie er sich mit dem Partner unterhalten hat, ob er einen schönen Start in den Tag hatte und so weiter und so weiter. Und ich glaube, auch da müssen wir als unpopular Opinion weggehen, alles Neue machen zu müssen. Also wir müssen auch nicht alles verändern, da wo es klappt. Also genauso wie Diversity, ne? Finde ich total wichtig. Ich meine, ich bin türkischen Ursprungs und klar bin ich immer dafür, dass man divers sein sollte, da wo es okay ist. Aber wenn ich ein Team habe von 10 Leuten, mal ein ganz doofes Beispiel, 10 Maschinenbediener in einer Halle, wo die Maschine in 8 Stunden maximalen Output für mich machen kann, dann ist es mir echt egal, ob das ein Türke macht, ein Italiener oder eine Polin oder was, ist vollkommen wurscht. An der Stelle brauche ich keine Diversität. Das ist so. Wir sollten, glaube ich, weggehen von der Pflicht, Dinge machen zu müssen, wenn wir nicht dahinter stehen, statt auch ehrlich zu uns zu stehen als Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer zu sagen, was will ich wirklich? Was tut uns allen hier ganz gut? Und das ist halt nicht immer alles. Und was können wir auch verkraften? Ja, wenn du 100 Jahre Geschichte hast, dann und du warst schon immer sehr konservativ und traditionell, dann wirst du die Leute überfordern, wenn du Open Spaces machst und eine Lounge-Ecke machst und auf einmal duzen sich alle, ne? So Private Banking-Beispiele zum Beispiel. Das ist konservativ, traditionell, gesettelt. Das kann man alles im Rahmen noch cool machen, aber du darfst die Leute auch nicht überfordern. Und ich glaube, die wollen das auch alle gar nicht immer.
Genau.
Da muss man halt auch einfach mit den Leuten so sprechen und sagen, hey, ehrlich, was möchtest du? Ne? Sag mir, was du möchtest und ich höre mir das von euch allen an hier. Und da, wo es Sinn macht, werden wir gemeinsam Konsens finden.
Aber das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, Holger, den du damit bringst, weil das zeigt ja wieder, dass man nach innen gucken muss, ne? Was wollen
Immer.
unsere Leute und was ist für uns wichtiger als Unternehmen? Und wenn du das gut machst und damit deine Leute happy machst und die Punkte triffst, die sie wirklich, ja, ich sag mal, emotional berühren oder wo sie sagen, hey, das ist jetzt eine Arbeitsumgebung, das ist ein Job, wo ich richtig mich wiederfinde, weil ich gehört wurde, weil es meinen Bedingungen entspricht,
Da geht doch nicht
dann wird
anders.
sich Aber dann wird sich das doch automatisch nach außen tragen und dann brauchst du diesen ganzen Kram mit Employer Branding und wir haben alle irgendwie ein tolles Design auf unseren LinkedIn-Profilen und weiß ich nicht was alles.
Und
Brauchst du
komischerweise
dann
hören sich die
eigentlich,
Posts alle gleich an.
ja,
Ja.
brauchst du aber dann eigentlich ja gar nicht mehr, weil es einfach von den Leuten selbst so weitergetragen wird, dass es ja von innen herauskommt und für eigene Werbung sorgt, ne? Und ich glaube, das ist ein
Mal.
Punkt, wo wir hinkommen müssen, dass wir nicht diese Makulatur außen haben, sondern das innen bearbeiten.
Ich hatte ganz am Anfang in der Pandemie hatten wir zeitgleich zwei Wettbewerber als Kunden. Da haben wir echt ein Problem gehabt, dass wir gesagt haben, so was machen wir das? Weil sie, die haben beide ein ähnliches Profil gesucht, sind auch beide gar nicht so weit auseinander und haben gesagt, wie stellen wir denn jetzt sicher, dass der eine Bewerber, also Kampagne A für Kunde A und Kampagne B für Kunde B, aber eigentlich hätte es auch anders sein können. Und gesagt, okay, wir müssen da trotzdem so ein bisschen Fairness reinschaffen. Und der eine Kunde hat fast jeden Bewerber überzeugen können. Und der andere nicht. Total, also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Kunde B hat ganz klar gesagt, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Aber die Leute, die gut genug sind, dass wir die einstellen, die kriegen von uns alles. Ressourcen, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, bla bla bla. Aber wir können hier wirklich nur die Besten der Besten nehmen. Kunde B, A war aber, das war so die, das war kurz nach dem Lockdown, wo so die ersten Leute in so ein neues Bewusstsein glaubten zu haben. Der hat gesagt, bei uns kann jeder arbeiten. Wir sind Arbeitgeber für jeden. So, das ging komplett in die Hose. Das haben sogar Bewerber nicht geglaubt. Und die Bewerber haben das im Zoom-Call, das waren so die allerersten Zoom-Calls, da, die wir dann so hatten, da haben die gefragt, so, wie kann denn bei euch jeder arbeiten? Ihr habt doch das Ziel, ihr habt doch das, sie haben mir erzählt, sie wollen das und das erreichen. Das geht doch gar nicht. Ich habe ja auch den Anspruch an meine Teammitglieder, dass ich mit Profis arbeiten möchte. Das war für uns total interessant, dass das Unternehmen, also das war so ein Backslash, ne, wo auch Bewerber die Unternehmen an Anforderungen gemessen haben im Bewerbungsgespräch und auch teilweise Kandidaten gesagt haben, ne, ich will bei euch nicht arbeiten, wenn da jeder arbeiten kann. Ne, ich bin ja auch nicht jeder, ich will ja auch irgendwie gesehen werden und so weiter. Und bei dem anderen war es total schwer, durch die Tür zu kommen, aber der hat das wirklich gemacht. Der hat jedem gesagt, wenn wir sie einstellen, kriegst du von uns das, wirklich komplett alles und hat das auch komplett gut erklärt, unter welchen Voraussetzungen was kommt. Die hatten einen eigenen Campus mit eigenem mit einem eigenen Labor, wo sich die ganzen ITler austoben durften. Aber das hast du dir alles verdient und erarbeitet. So in den ersten paar Monaten durftest du nur das und danach durftest du das und so weiter. Und das fand ich richtig cool. Und da habe ich auch das erste Mal so festgestellt, das schadet gar nicht, so als Arbeitgeber auch zu dir und zu deinem eigenen Geist zu stehen. Und zu sagen, so, nee, ich bin nicht der Arbeitgeber für alle, aber ich bin der Arbeitgeber für diese Nische oder für diesen Schlag von Mensch. Und das wünsche ich mir eigentlich auch, dass die Leute das mal wieder öfter sagen und sagen, nee, wir wollen nicht gar nicht diesen und jenen, wir wollen nur X oder Y haben bei uns. Das finde ich ganz cool. Aber ich glaube, die
Authentisch
tun,
sein, ne?
ja,
Also ich
aber
finde,
die
das
tun
ist
sich
halt das
schwer.
Stichwort.
Ja, aber die tun sich halt schwer, die HR, die wollen dann leider auch, also deine und meine Kolleginnen und Kollegen, die wollen sich auch auf Social Media Bühne nicht die Blöße geben, angreifbar zu sein. Ne, klar sagen sie alle, Menschen sind uns wichtig und in 3 Monaten werden wir auch schon wieder die Regenbogenflagge wieder hissen überall, und dann pünktlich zum 1. Juli wieder abnehmen. Keiner will sich angreifbar machen lassen und keiner will auch polarisieren, aber alle wollen sie anders wahrgenommen werden. Das finde ich halt, das ist in Deutschland so, boah, schon ein bisschen langweilig im Moment, glaube ich. Finde ich nicht so schön.
Ja, wobei ich glaube, was man nicht vergessen darf, man steht natürlich immer in einer Abhängigkeit, auch als HR, ne? Also ich meine, letztendlich, man ist angestellt, man hat jemanden, der seine Miete bezahlt. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man sich das alles anguckt. Dass da auch eine Abhängigkeit einfach vorhanden ist, ne? Und ich meine, du und ich als Selbstständige, wir können das, glaube ich, viel freier raussagen, dass man vielleicht auch als Personaler nicht immer so auftritt, wie man das eigentlich in sich gerne machen würde, weil man einfach in so einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Was jetzt nicht heißt, dass sich jeder selbstständig machen muss, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest einen Arbeitgeber zu
Bloß
finden,
nicht.
wo man auch wirklich das Gefühl hat, da stehe ich dahinter, ne? Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in Vorstellungsgesprächen sitzt und ein Unternehmen vertreten musst, wo du weißt, hey, okay, die Hälfte von dem, was ich hier gerade erzähle, weiß ich selber, ist Bullshit.
Ja,
Also
das
das.
machen wir gar nicht. Also wir haben einmal im Monat eine Anfrage von einem, ich will nicht sagen schlechten Unternehmen, aber die Anfrage lautet: Könnt ihr uns besser darstellen, als wir sind? Nein. Ne, und dann,
Genau.
also wir könnten so unfassbar viel mehr Geld verdienen. Ne, dann sagen wir, nee, geht nicht. Also nicht, schreib ja nicht jeden Tag Postings und machen Social Media, damit wir am Ende das für 2,50 € verkaufen. Das geht ja dann auch nicht. Also Selbstständigkeit in der HR wollte ich gerade sagen, an alle, die drüber nachdenken, macht das bitte nicht. Es ist einer der, ja, es ist leider einer der undankbarsten Bereiche. Du verdienst am Anfang sehr, sehr wenig. Also du kannst hier ein Coaching machen für 49 €, dann kommen auch 10 Leute, die dich mögen. Ja, aber das kannst du halt nicht jeden Tag 15 Mal machen, um über die Bühne, über die Runde zu kommen. Deshalb gehen auch ganz viele Leute dann wieder zurück und auch aktuell, glaube ich, ganz, ganz viele relativ große LinkedIn-Leute, die jetzt wieder zurückgehen und eine Festanstellung suchen. Also das nicht. Aber mein letzter Punkt, bevor wir zum Ende kommen, ja, die Abhängigkeit ist da als HR-Mitarbeiter. Ich wünsche mir, propagiere ich seit Jahren, die IT war früher total unwichtig. Die ITler, die saßen im Keller, haben irgendwie Drucker, Netzwerk und Sicherheit und was weiß ich was gemacht, genau, und keiner hat sich für die interessiert. Heute sitzt die IT im Strategie-Meeting neben dem Geschäftsführer oder dem Vorstand. Die HR, die ja machen, also ich habe da gar nicht die Worte für, ne? Aber alles, was du in deinem Unternehmen machst, ist HR. Punkt aus. So, und wenn du den perfekten ITler findest, hat die HR tolles Recruiting gemacht. Und wenn du die Leute lange bindest, hat die HR tolle Retention gemacht und so weiter. Die hat es leider noch nicht geschafft, in jedem Unternehmen im Jahresauftaktgespräch oder im Strategiegespräch neben dem Geschäftsführer oder dem Vorstand zu sitzen. Und deshalb hat sie auch nicht diese Macht. Und dann, deshalb hast du auch diese Abhängigkeit, weil wenn der CHRO oder der Head of HR, der ja frisch vom Chef kommt oder von der Chefin, sagt, ich habe durchgesetzt, dass wir das, das und das machen, dann werden auch alle HR-Mitarbeiter mutiger. Dann können sie auch dahinter stehen. Aber meistens ist es so, dass HR ja nur ausführende Kraft ist von Dingen, die sie nur vom Hören sagen oder im Vorbeigehen erzählt bekommt. Gib du uns doch mal bitte einen Ausblick, wie man das ändern kann.
Ah, oh, gute Frage. Muss ich
Hau
kurz,
raus, egal,
ja, genau.
fantasier mal.
Also ich glaube, was ein guter Punkt ist, ist auf jeden Fall schon mal, wie du es gesagt hast, überhaupt mit am Tisch zu sitzen. Aber was dann auf jeden Fall danach folgen muss, ist auch wirklich dahinter zu stehen, was der HR-Leiter, die HR-Leiterin macht. Also ich glaube, das ist halt nochmal ein Unterschied, ne? Nur weil du optisch in Anführungszeichen mit am Tisch sitzt, heißt das noch nicht, dass du auch wirklich intern ernst genommen wirst. Also ich sag dir, also ein Beispiel, was ich tatsächlich mitbekommen habe, wo jemand mit am Tisch saß als HR, was um Strategien etc. ging. Aber wenn es dann im Businessalltag darum ging, dass zum Beispiel jemand aus dem Bereich Vertrieb oder ja, Produktion, also ich sag jetzt mal die einfach in Anführungszeichen auch mehr Macht im Unternehmen haben, wenn die dann irgendwas hatten, dann wurden tatsächlich auch Regeln von HR oder Prozesse mal schnell über Bord geworfen, ne? Und ich glaube, das ist halt ein
Weil die
Punkt, der
näher an der
wirklich.
Wertschöpfung sind und weil, wenn die destruktiv werden, dann wird man es ja
Ja.
merken.
Genau. Aber das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, da müsste es anfangen, ne? Dass HRs nicht nur mit am Tisch sitzen, sondern dass sie auch ernst genommen werden und dass ihnen im Alltag auch der Rücken gestärkt wird, wenn Entscheidungen zu treffen sind oder wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und dann nicht zu sagen, ah ja, da machen wir mal eine Ausnahme. Also ich glaube, das wäre schon mal der erste Punkt, das wirklich zu leben und nicht nur zu sagen, indem man jemanden mit an den Tisch setzt, sondern wirklich im Alltag das zu vertreten. Und zweiter Punkt, das muss ich sagen, kommt von den HRs auch selbst, wirklich zu zeigen, welchen Mehrwert sie geben können. Also wenn ich natürlich dauerhaft nur da sitze und irgendwie rumkritisiere oder eine Richtlinie nach der anderen aufschreibe, dann ist das was, wo die Leute vielleicht denken, ja, das ist jetzt hier die Polizei im Haus, aber was tun die denn eigentlich für mich wirklich? Und da wirklich zu gucken, das ist das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ne? Welche Aufgaben können sie denn wahrnehmen, dass andere was davon haben? Also beste Beispiel für mich immer, arbeitet wirklich aktiv mit den Führungskräften zusammen. Wartet doch nicht, dass die euch ansprechen, sondern geht hin und sprecht die an. Also es bringt nichts, sich in sein Büro zurückzuziehen und zu denken, ja, die kommen schon zu mir, wenn ich irgendwie oder wenn die ein Problem haben. Nee, meine Aufforderung, geht hin, sucht aktiv den Kontakt mit den Führungskräften und fragt dann auch konkrete Fragen. Na, was sind deine Ziele dieses Jahr? Wie hast du vor, dahin zu kommen? Hast du eine Mannschaft, die das packt oder brauchst du Unterstützung? Und dann auch auf Einzelne einzugehen. Wie ist es? Also, ich meine, in der Regel kennt man ja die Mitarbeiter oder hat zumindest eine Namensliste, ne? Dann kann man die auch mal durchgehen. Aber nicht oberflächlich bleiben, sondern mit dem Finger auch ruhig mal bohren, wenn es unangenehm ist. Und dann aber wirklich daraus auch anschließend mit der Führungskraft, mit dem ja, Partner intern zusammen auch wirklich daran zu arbeiten und nicht so nach dem Motto, ja, wenn der was hat, wird der schon kommen, ne? Sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin hier aktiv, ich bin am Agieren, nicht am Reagieren und damit auch wirklich den Mehrwert aufzuzeigen. Ich glaube, das ist was, wo wir uns im HR oft noch zurückhalten und denken, ah, wenn die was haben, kommen die schon, aber nee, es ist unsere Aufgabe, sowas zu pushen und aktiv zu unterstützen, ne? Und nicht zu warten.
Ja,
Ja.
also es ist, wenn du den Service-Gedanken nimmst, klar, du kannst warten, bis jemand zu dir kommt, ein Kunde, und dich was fragt, und du kannst auch darauf zugehen. Also ich finde auch, weil viele Führungskräfte oder auch Hiring-Manager wissen gar nicht, was die HR alles machen kann und macht tatsächlich. Ja, und wenn du, dann schließt sich der Kreis, also wenn du am Tisch sitzt, an dem Großen, und auch ernst genommen wirst, dann gestaltest du die Strategie ja mit. Ne? Einfaches Beispiel, ja, wir wollen nächstes Jahr 20 neue Kunden und 15% mehr Umsatz. Okay, haben wir den Vertrieb dafür? Nee, haben wir nicht. Okay, wann brauchen wir die Leute? Wie viele Leute brauchen wir? Wie können wir die trainieren, damit diese Ziele erreicht werden? Es ist ein Unterschied, ob du die Leute im Januar hast oder im August erst. Ne? Und so weiter und so weiter. Und da musst du halt Aufklärung machen. Klar, du musst halt auch überzeugen. Musst dich auch dran messen lassen, wenn du sagst, nee, sorry, das kriegen wir nicht hin, weil durchschnittlich brauchen wir 3 Monate, bis wir einen Vertriebler finden. Und dann geht es ja weiter. Haben wir den Vertriebler? Haben wir die Leads dafür? Nee, haben wir nicht. Warum? Marketing funktioniert nicht. Okay, brauchen wir da Marketing-Leute? Und so weiter und so weiter. Und dann begreifen die Leute auch, okay, das sind jetzt hier nicht digitale Aktenverwalter. Und die kommen dann auch. Und das passt. Es gibt ein paar Unternehmen, wo die Hiring-Manager gelernt haben, alle Recruiter sind meine besten Freunde im Unternehmen. Die gehen sofort dahin, wenn die was haben wollen. Die beschenken die mit irgendwelchen Sachen, die schleimen sich ein, ja, weil sie ganz genau wissen, wenn ich mich mit dem gut stelle, kriege ich meine Bewerbersteller. Heißt, ich kriege meinen eigenen Bonussteller. Ist halt ein niederes Ziel, ja, aber genau so
So
funktioniert es.
läuft's.
Genau. Und
Ja.
so wird es halt auch gut. Und so hat man es auch geschafft, dass die sich tatsächlich um Recruiter streiten. Und dann sagt der Recruiter, ey, sorry, ich bin zu mit den Aufgaben für den Philipp, ja, und dann, und Lisa kommt noch, und dann sagt der Thomas, ey, was ist denn mit mir? Geht nicht, ne? Geh mal zum Chef und sag mal, dass einer von denen zurücktreten muss oder weniger kriegen soll. Und so müsste es ja eigentlich sein. Und du hast recht, ne? Bei den produzierenden Abteilungen ist es ja halt einfacher. Die sagen, ne, die Maschinen müssen laufen oder instand halten und so weiter. Dann ist es einfach. Ja, ist tatsächlich so. Das schreit nach einer anderen Idee. Die Einladung hatte ich dir nicht gesagt, aber das, was wir heute gemacht haben, das führen wir beide am besten in einem Livestream weiter.
Okay, ja, ich bin immer offen für Ideen.
Ja, dass du
Also.
offen bist, weiß ich. Ich hatte gehofft, dass der Ivan, weil er heute schon nicht da war, der wird wahrscheinlich zum Livestream auch nicht können, aber
Ich werde
lass
die
es,
bearbeiten.
bearbeite ihn mal. Lass es uns für heute mal sacken lassen. Wir quatschen ja gleich nochmal. Und dann machen wir das im Livestream gerne nach Ostern, Mai, so roundabout. Und weil das Coole ist, dann kommen ganz viele Kommentare rein, auf die man sofort eingehen kann. Das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn
Cool.
es interaktiv ist. Jetzt haben wir ein bisschen gefachsimpelt und uns ein bisschen haben wir ein bisschen ausgeteilt, und hat auch Spaß gemacht. Und bei einem Live ist es dann halt mit den Leuten dann zusammen. Ich danke jedem Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Svenja und Ivan nicht kennt, was ich nicht glaube, dann werden wir das natürlich in den Shownotes berücksichtigen. Folgt den beiden, kann ich euch nur empfehlen. Immer sehr viel Wissen und eine sehr klare Meinung, super sympathische Leute. Und der Podcast verdient es, dass er abhebt. Und Follower und Abonnenten kann man ja gar nicht genug haben heutzutage. Und wenn euch das richtig, richtig gut gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich ganz deutlich die 16.000 Abonnenten jetzt geknackt. Waren 16.3, glaube ich, beim letzten Mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jetzt sind wir deutlich drüber. Ich danke und sage bis zum nächsten Mal. Svenja, du darfst jetzt noch mal irgendwas sagen, was du möchtest, und danach mache ich den Raum einfach zu.
Ja, danke, Tolga. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir ehrliche Worte zu finden. Du weißt, davon sind der Ivan und ich großer Freund. Deswegen finden wir es super, wenn wir die auch immer einfach rauslassen können, ohne uns zurückhalten zu müssen. Vielen Dank für die Gelegenheit und ansonsten meine Aufforderung an alle, die zuhören. Lasst uns die Arbeitswelt so gestalten, dass die Leute Bock auf Montag haben. Lasst uns nicht so viel um den heißen Brei reden, sondern auf den Punkt kommen, was die Leute wirklich brauchen und genau die Dinge auch anpacken und nicht nur irgendwo im luftleeren Raum schweben lassen. Danke dir.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.